Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Wenn uns nicht noch irgendwas Spannendes einfällt, wird das ein doch auch gravierender Einschnitt für die deutsche Wirtschaft. Wir müssen zumindest mit dem Unvorstellbaren rechnen. Früher hat uns der Tisch gehört, wo diskutiert wurde, erst den Europäern, dann den Amerikanern. Und die Zeiten, das sieht man jetzt, die sind eben vorbei. Aber ein bisschen ist Europa für die Welt, was die Grünen für Deutschland sind. Ja, wieder ein Bereich, wo uns die Chinesen abhängen werden. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir als Freizeitpark für die Chinesen enden.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Er gilt als der China-Experte schlechthin in Deutschland, lebt seit mehr als 30 Jahren in China und hat sehr viele spannende Bestseller über das Reich der Mitte geschrieben. Herzlich willkommen, Frank Sieren.
Ja, freut mich, wieder da zu sein.
Frank, sehr schön, dass du wieder zu Gast bist. Und Leute, wenn ihr solche Hochkaräter nicht verpassen wollt, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren für solche spannenden Interviews. Frank, wir müssen heute natürlich über Herrn Trump sprechen, über Xi, über den Handelskrieg. Aber eine Sache, die ist mir, als ich mich vorbereitet habe, wieder eingefallen. Du hast beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass du schon vor 10, 20 Jahren über den Porsche-Manager geschrieben hast, der seine Koffer packen muss, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ist mir diese Story, diese Grundidee nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und vor kurzem hast du getitelt, Porsche pennt, Verkaufseinbruch in China. Porsche trotz Rabatten, 2024 Absatzrückgang von 28%. Was passiert da gerade mit den deutschen Autobauern im Reich der Mitte?
Ja, da passiert jetzt für Porsche, dass es eben jetzt nach dem ersten Halbjahr nach einem Einbruch aussieht von über 40% nochmal obendrauf.
Wow.
Also wir haben es mit eigentlich dramatischen Veränderungen zu tun. Ich spreche jetzt immer mal von der Performance der Marke in China. In anderen Teilen der Welt ist das natürlich anders. Aber wenn mir jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, dass es möglich ist, innerhalb von 3 Jahren so eine Marke praktisch gegenstandslos zu machen, ja, zu bagatellisieren, hätte ich gesagt, das ist ausgeschlossen. Aber das ist genau das, was passiert. Und das hat halt einfach damit zu tun, dass die Chinesen jetzt Autos bauen, die besser dem entsprechen, was die Kunden wollen. Und das leider nicht nur im Volumenmarkt, also bei den kleinen Fahrzeugen, sondern eben auch im Luxusbereich. Da gibt's ja diesen Wettbewerber von von Porsche Xiaomi. Das ist dann ein Auto, das eben dann nicht 120.000 Euro kostet, sondern nur 30.000. Sicherlich nicht ganz so gut wie ein Porsche, aber eben für hier reicht es. Und vor zwei Wochen kam in Zusammenarbeit von Huawei und einem staatlichen Hersteller Yak in Anhui, die haben ein Bentley, eine Art Bentley, Maybach, Rolls-Royce, wie auch immer, rausgebracht, für so gut 90.000 Euro. Und der performt tatsächlich auf Augenhöhe. Und innerhalb von 48 Stunden waren 2.500 Autos schon mal weg davon. Da haben wir es jetzt mit dramatischen Veränderungen zu tun. Das Problem ist, dass es für die deutschen Hersteller, gerade im Softwarebereich, Stichwort autonomes Fahren, der Makestro hat eben das wahrscheinlich beste autonome Fahrsystem eingebaut, was von Huawei kommt, global im Moment. Und für die deutschen Hersteller ist es das Problem, dass sie in der Softwareentwicklung nicht hinterherkommen, dann mit Chinesen zusammenarbeiten müssen, VW zum Beispiel mit Xiaopeng. Dann hat man aber das Problem, dass die Partner gleichzeitig Wettbewerber sind, wie das früher umgekehrt war, als die deutschen Hersteller mit dem Staatsbetrieb zusammengingen. Jetzt kriegen wir dann von den Chinesen nicht die letzte Technologie, kommen nicht in die Vorderhand, und gleichzeitig bei der Software geht es ja darum, dass die Autos im Alltag lernen, KI-gesteuertes autonomes Fahren. Und da hat eben so ein Hersteller wie Huawei, der ja eigentlich ein Zulieferer ist, aber eben ein Zulieferer, der kaufentscheidend ist bei den Kunden, mit Marken wie Aito und Luxeed, da ist der in der Vorderhand, weil der hat schon 400.000 Autos im Markt, die jede Minute Daten generieren und damit natürlich das autonome Fahren und die Vernetzung perfektionieren. Und das wird sehr, sehr schwierig für die Deutschen, dazwischen zu kommen, und wird, wenn uns nicht noch irgendwas Spannendes einfällt, wird das ein doch auch gravierender Einschnitt für die deutsche Wirtschaft.
Ist das jetzt schon endgültig für dich? Also VW probiert es ja zumindest. Also jetzt haben wir natürlich den chinesischen Markt, jetzt haben wir den Rest der Welt, den deutschen Markt, den amerikanischen. VW will ja jetzt hier, war ja auch eine kleine Überraschung hier mit dem ID Buzz AD. Das ist ja auch Firmenkunden, das ist immer eine andere Baustelle, aber man will ja jetzt Gas geben 2026 dann. Glaubst du, da geht noch mal was? Oder ist das Unvorstellbare, ist möglich, hast du ja gesagt letztes Jahr. Ist das jetzt wirklich, ist es im Endeffekt vorbei?
Also wir müssen... Also wir müssen zumindest mit dem Unvorstellbaren rechnen. Dass wir es versuchen müssen, da rauszukommen, ist klar. Und ich sage ja, im europäischen Markt funktioniert es ja noch. Die Chinesen sind nicht im indischen Markt, sind nicht im amerikanischen Markt. Da ist noch ein bisschen Luft. Aber wenn man jetzt sieht, mit welcher Macht auch die chinesischen Hersteller in den europäischen Markt reinkommen. Mit
BYD gibt ja brutal Gas. Ja.
Mit BYD, die nochmal die Preise gesenkt haben, aber auch mit Marken wie Zeekr, die dann eine Volvo sozusagen, Volvo-Tochter, die dann wiederum Geely gehört, einem chinesischen Unternehmen, oder Leap Motor, die zusammen mit Stellantis gegangen sind und die eben dann auch die Zölle umgehen können, weil sie sehr schnell in der Lage sind, innerhalb Europas zu produzieren, dann muss man sich einfach darauf einstellen, dass die Luft auch dünner in Europa wird. Es macht keinen Sinn, so zu tun, als ob da gar nichts zu sehen ist. Sicherlich, die chinesischen Firmen stellen sich im europäischen Markt noch ungeschickt an, haben da ihre Kinderkrankheiten hinter sich. Aber wenn man jetzt sieht mit Stella Lee bei BYD, die sicherlich dann schon verstanden hat, wie das funktioniert im europäischen Markt, dann muss man sich darauf einstellen, dass trotz der Zölle es eine Situation gibt, wo die Autos dann eben doch billiger und besser sind. Da geht dann der kleine Wagen von Leap Motor geht dann gegen einen Fiat 500, ist aber viel, viel besser ausgestattet, etwas preiswerter. Und damit muss man sich beschäftigen. Also ich sage nicht, dass es schon zu Ende ist, aber es wird wirklich hart. Und am Ende müssen wir uns halt eingestehen, dass das Auto vielleicht dann doch nur ein Gadget war, wie ein Fernseher, wie ein Smartphone, wie ein Fotoapparat, eine Kamera, wo es ja auch so war, dass am Anfang wir diese Innovationen im Griff hatten und sie dann erst in der Produktion nach Asien und China gewandert sind und später dann eben die Innovation auch aus China, Südkorea und anderen gekommen ist. Und ich befürchte, dass das Auto einfach einen ähnlichen Weg geht, so simpel es ist. Und wir haben halt immer gedacht, das Auto ist was ganz Spezielles. Und es war ja auch was ganz Spezielles, solange der Verbrenner im Vordergrund stand. Aber die Zeiten sind eben jetzt vorbei und jetzt ähnelt das Auto eben mehr einem rollenden Smartphone als einem Fahrzeug mit einem sehr komplexen Dieselverbrenner.
Geht sofort weiter, Leute, mit dem Interview. Die deutschen Autobauer angeschlagen, haben Probleme in China. Damit dir das finanziell nicht passiert, habe ich jetzt einen genialen Tipp für dich. Und zwar RemindMe. Das ist dein kostenloser Wechselservice für Strom und Gas. Wir haben es auch hier für unser Studio genutzt. Es geht gewerblich, aber natürlich auch privat. Und ich zeige dir mal schnell, wie das geht. Es ist nämlich sehr empfehlenswert. Du kannst damit bis zu mehrere hundert Euro pro Jahr sparen und es geht super einfach. Hier wählst du einfach aus, ob Strom oder Gas. Wir nehmen jetzt einfach mal Gas und hier ein Haus und dann kannst du dein Sparpotenzial prüfen. Du gibst einfach deine Daten ein und das Tolle ist, es ist alles kostenlos. RemindMe kümmert sich um alles und es wird auch jährlich geprüft. Es werden mehrere tausend mögliche Tarife durchgecheckt. Der beste für dich wird ausgesucht und das geht jedes Jahr immer wieder automatisch. Du kannst verdammt viel Geld sparen und der Link dazu, der ist natürlich unten in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes.
Ich finde das schon sehr interessant, wenn man auch von mit Leuten von BMW zum Beispiel spricht. Da wurde ja so ein chinesisches Auto früher eher belächelt. Mittlerweile zum Beispiel BYD, da merkt man schon, das wird jetzt nicht mehr belächelt. Das nimmt man sehr, sehr ernst. Und da sagt man eigentlich, ja, das ist schon ganz gut. Also das ist natürlich auch ein Problem. Was ist denn für dich jetzt der Hauptfaktor? Sind die chinesischen Autos jetzt endlich richtig gut? Haben die Deutschen nachgelassen? Ist es dann nur der Preis? Ist es einfach, was viele ja sagen, ist unfair? Sind es die massiven Subventionen oder ist es eigentlich einfach eine Kombination aus allem?
Es ist ja ganz einfach. Es ist ganz einfach gesagt, es ist hauptsächlich Innovationskraft, sicherlich auch Subventionen, aber die Subventionen, wenn es um Ausrollen der Technologie geht, die bekommen ja auch Tesla und bekämen auch deutsche Hersteller, wenn sie was im Markt hätten. Aber tatsächlich ist es eine Mischung aus Innovationskraft und darauf hören, was der Kunde eigentlich will. Und da haben wir uns viel zu lange, darauf ausgeruht, dass wir ein Land sind, wo man auf der Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren kann, zumindest manchmal noch. Und wir haben uns vielleicht auch ein bisschen ausgeruht auf dem Thema Firmenwagensubventionen und so weiter und so fort und hatten da das Gefühl, weiterhin das Gefühl, dass das, was wir wichtig finden an einem Auto, dass der Rest der Welt das auch so will. Und die Chinesen haben im Grunde zweierlei früh genug gemerkt. Die chinesische Politik wollte von der Abhängigkeit vom Öl runter, weil das bedeutet eine Abhängigkeit vom Ausland. Hat deswegen auch Druck gemacht, dass das Batteriethema, das E-Auto-Thema entwickelt worden ist. Und das ist aber fast schon so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das ist schon hier in China schon nichts, wo man sich noch mit beschäftigt. Die Batterien gehen ja jetzt auch in Richtung 1000 Kilometer. Es gibt inzwischen auch Roboter, fahrende Roboter, die zu meinem Auto kommen und das aufladen. Sondern man beschäftigt sich eben mit dem Thema autonomes Fahren, Vernetzung des Autos. Und das ist eben etwas, wonach die Kunden in den Megacities ein viel, viel größeres Bedürfnis haben in dem 24-Stunden-Stop-and-Go und auf Autobahnen, wo man nur 120 fahren darf. Und darauf haben sich die chinesischen Hersteller schneller und pfiffiger eingestellt und haben es dann geschafft, und das war vielleicht die größte Überraschung, diese technologischen Innovationen dann auch in ein Designkleid zu hüllen und in ein Luxusumfeld im Auto, wo man dann früher immer gesagt hat, ja, also so ein, so ein Innenausbau von einer S-Klasse oder einem 7 BMW oder einem 8er Audi, Audi A8, das ist schon, da braucht man jahrzehntelange Erfahrung. Jetzt sieht man, die kriegen das hin, das ist wertig, die haben mehr Extras, die haben Dinge, die wir noch gar nicht haben. Da winke ich einmal mit der Hand, da geht die Tür auf. Oder winke das Auto aus der Parklücke und es fährt selber aus der Parklücke. Da kann man sagen, das ist alles Schnickschnack. Aber es macht natürlich in diesen boomenden Cities das Leben einfacher, wenn ich jeden Tag 1,5 Stunden pendle und ich habe dann 3 Stunden mehr Freizeit, weil ich nämlich auf einen Knopf drücke und das Auto weitgehend selber fährt. Man ist ja jetzt, die ersten Autos sind jetzt erst Stufe 3, also Stufe 4 ist noch weit entfernt und Stufe 3 ist auch nur zum Teil erlaubt. Also diese Autos können schon weitgehend selbstständig fahren, aber auch in China muss man da ab und zu noch ans Lenkrad packen. Aber man sieht, wo die Entwicklungsrichtung hingeht. Und das haben wir eben komplett verschlafen, wenn ich in Deutschland bin und vom autonomen Fahren erzähle, dann ist die erste Reaktion, mir macht aber Autofahren Spaß. Ja, also ein bisschen so, wo man sagt, ja Gott, aber doch nicht in der Rush-Hour zwischen Köln und Düsseldorf jeden Tag.
Köln ist ganz, ganz und böses Eck, ja.
Ja.
Aber du lässt ja die politische Dimension auch noch außen vor. Also jetzt sagen wir mal, selbst wenn es gefragt wäre, das wäre ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder, das hier durchzusetzen. Gut.
Ja, ich sag mal, wenn man die sozialen Stärken des autonomen Fahrens mal nüchtern sehen würde, dann wäre man auf einer, also ich kann 92 sein mit grauem Star, ich kann weiter in meinem Auto fahren. Ja, die Kinder kommen, die Jugendlichen kommen mit 10 Unterberg sicher nach Hause. Die Kinder können zum Tennis gebracht werden. Ich habe eben, wenn ich pendeln muss, und wie viele Leute müssen pendeln in Deutschland, in der Rush-Hour, ich habe eben mehr Freizeit. Ich kann nebenher was machen. Das sind alles Themen. Auch der Nahverkehr kann völlig anders organisiert werden. Man kann autonom fahrende Busse bereitstellen, die dann im Grunde nur losfahren, wenn es überhaupt Nachfrage gibt. Lauter solche Themen. Und ich sage ja auch nicht, man muss das alles sofort mit offenen Armen empfangen und gutgläubig sein und nicht fragen, was passiert mit den Daten und nicht fragen, was sind die Nachteile, was passiert, wenn das System ausfällt. Da hat es ja auch vor einigen Wochen einen bösen Unfall mit Xiaomi gegeben, mit einem Fahrzeug von Xiaomi. Aber man muss doch erst einmal so etwas aufgeschlossen gegenübertreten und darüber reden und es diskutieren. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, in Europa, in Deutschland, nee, wollen wir nicht. Ja, das geht auch gar nicht, funktioniert nicht. Und mit so einer Haltung, da kommt man dann halt in Schwierigkeiten. Und zwar nicht, dass die Konsumenten das nicht kriegen, sondern sie kriegen es halt dann vom Chinesen. Und wir sind außen vor. Und ich sage nochmal, wenn uns unser Lebensstandard und unsere Art zu leben wichtig ist, dann müssen wir wirtschaftlich stark sein. Denn nur wenn wir wirtschaftlich stark sind, können wir unsere Lebensvorstellung, unsere Werte, unsere Interessen in dieser neuen Weltordnung durchsetzen, die sich ja, wie wir jeden Tag sehen, dramatisch verändert. Früher war der Westen gesetzt. Früher hat uns der Tisch gehört, wo diskutiert wurde, erst den Europäern, dann den Amerikanern. Und die Zeiten, das sieht man jetzt, die sind eben vorbei. Das heißt, sozusagen wirtschaftliche Stärke hat nicht nur mit Geldverdienen zu tun, sondern auch mit der Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Und da möchte ich sagen, da haben wir in der Autoindustrie haben wir geschlafen. Und jetzt müssen wir dringend dafür sorgen, dass uns das in anderen Bereichen nicht auch passiert. Denn die Chinesen sind in sehr vielen Bereichen schon vorne. Sie sind am Anfang eines großen Innovationsschubes. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Frühwarnsysteme aktivieren. Und ich sage eben nicht, um auf deine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, es ist alles zu spät. Wir können viel. Wir haben unglaublich gute Grundlagenforschung. Wir haben unfassbar viel Know-how in den Mittelständlern auch, in den Hidden Champions. Nur wettbewerbsfähig bleiben wir nur dann, wenn wir wissen, was die Wettbewerber machen und wir wissen, was die Kunden machen. Und da ist eben der größte Markt nicht mehr Europa und nicht mehr die USA, sondern China und die umliegenden Ländern.
Frank, vielleicht zwischendurch eine philosophische Frage, vielleicht fast schon. Jetzt haben wir ja diesen Riesenkonflikt. Also wir reden immer über China und sehen, da passieren viele tolle Dinge. Auf der anderen Seite wissen wir, da passieren auch viele Dinge, die nicht schön sind. Du hast ja selber schon das Wort Diktator auch in den Mund genommen. Also es ist natürlich auch immer anstrengend, die Diskussion, dass man sagt, okay, vielleicht schaut man sich mal da was ab, vielleicht kann man sich auch von Trump was anschauen, ohne dass man die negativen Sachen mitkopieren muss. Auf der anderen Seite fragt man sich, sind wir überhaupt noch handlungsfähig? Weil wir haben natürlich eine Demokratie, wir haben sicherlich eine schönere Welt, in der wir leben. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, wir verlieren uns so im Klein-Klein, dass wir einfach dieses Tempo gar nicht mehr mitgehen können. Auch der USA, wo ja auch viel alles schneller geht. Das hat natürlich auch seine Nachteile, das ist völlig klar, aber wenn du dir jetzt so eine perfekte Welt schaffen könntest, naja, aus beiden Welten, also wie würde die aussehen?
Ja, es kann erstmal nicht darum gehen, das politische System Chinas zu übernehmen. Das wollen wir nicht. Und das wollen eigentlich auch die Chinesen nicht. Denen ist es egal. Sondern die haben ihr politisches System und müssen sozusagen mit den Vor- und Nachteilen auskommen. Ich glaube, aber wären schon einen Riesenschritt weiter, wenn wir wirklich die Vorteile und die Nachteile uns nüchtern anschauen würden und uns nicht überwiegend auf die Nachteile konzentrieren und uns dann in Sicherheit wiegen. Ja, das chinesische politische System ist ein höchst ambivalentes System mit extremen Vorteilen, extrem starken, wenn es um die Innovationsförderung geht. Und wenn es aber um die Pluralität der Bürgergesellschaft geht, dann sind da sicherlich große Nachteile mit Zensur, mit einem Einparteiensystem und so weiter und so fort. Das heißt auch wieder nicht, dass China nicht plural wäre. Das wäre auch falsch. Aber es sind eben stark große Vorteile und Nachteile. Und ich glaube, wenn man sich damit erstmal nüchtern beschäftigt, dann kommt man auch besser drauf, was man davon übernehmen möchte und was man nicht übernehmen möchte. Und es ist natürlich schwer, sich eine ideale Welt vorzustellen, wenn ich das jetzt mal so andeutungsweise und skizzenweise sagen müsste, ohne das jetzt im Detail sozusagen arbeiten zu müssen, würde ich sagen, ist vielleicht eine wettbewerbsfähige Demokratie in Zukunft so aufgebaut, dass sie eine begrenzte Phase hat, in der alle mitreden dürfen und mitentscheiden dürfen, dann aber nach diesem Zeitraum sozusagen eine Entscheidung gefällt wird und diese Entscheidung dann auch umgesetzt wird. Und es dann eben nicht mehr möglich ist, nochmal sozusagen Einspruch zu erheben, Dinge zu verzögern, sodass man im Grunde beide Elemente weiter da hat, also die Elemente der möglichst breiten Beteiligung bei Entscheidungen, das ist ja eines unserer Stärken. Und auf der anderen Seite, und das ist im Moment etwas zu schwach in den westlichen, vor allem europäischen Demokratien, dass man dann auch mal die Möglichkeit hat, dass man eine Entscheidung fällt und die dann eben umgesetzt wird. Und dann gibt's ja am Ende immer noch die Möglichkeit, wenn man dann sagt, okay, das war jetzt ein Fehler, die Regierung dann abzuwählen und sich eine neue zu suchen. Aber die Situation, die wir jetzt haben, ist, dass man halt im Grunde eine Verfahrenskleinteiligkeit hat, die dazu führt, dass man überhaupt gar nichts mehr gebacken hat.
Wenn der Feldhamster dazwischen kommt, dann wankt ein Großprojekt schnell. Ist natürlich eine schöne Sache, aber ist natürlich dann auch schwierig im Endeffekt. Frank, du warnst ja schon länger davor, dass Deutschland ein Wirtschaftszwerg oder auch Europa sogar werden könnte. Erste Frage, rhetorisch, hat man mitbekommen, dass Deutschland einen neuen Bundeskanzler hat? Und ich gehe davon aus, wie hat man das aufgenommen?
Ja, natürlich hat man das mitbekommen in China, weil man nämlich mit Europa zusammenarbeiten möchte. Die Chinesen haben eine ganz klare Strategie und die sagen, das wird nichts mehr mit Amerika, mit Russland ist es schwierig. Ja, das ist ja auch so eine ambivalente Beziehung, fast eine Hassliebe zu den Russen. Also da ist man auch sehr vorsichtig und deswegen hat man eine ganz simple Strategie. Man sagt, in der Nähe muss man mehr mit den Nachbarn zusammenarbeiten, sich wirtschaftlich enger verbinden. Da gibt es natürlich jetzt auch in dem Maße, in dem die USA unkalkulierbar wird, Schübe, wo auch die Nachbarn dann sagen, ja, also wir haben unsere Probleme mit China, aber wir sehen auch die Vorteile. und dann wird das abgewägt und dann im Grunde eine Entscheidung getroffen. Und so hat man sich jetzt dann in Thailand doch durchgerungen, sich eine Zugstrecke finanzieren zu lassen, von der chinesischen Grenze zu einem der wichtigsten thailändischen Häfen. Da hat man sich jetzt doch durchgerungen, dass man mal über Freihandelsabkommen.
Running a business is hard work. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Von Seiten Japans und Südkoreas, wo ja noch amerikanische Truppen drinstehen, mit China verhält. Also auch da ist es immer, versucht man immer, wenn man aus Europa rauskommt, zu sagen, ja, sind die denn Gegner oder Partner? Nein, sie sind beides. Und Asiaten sind vielleicht generell, haben generell eine Stärke, insofern konstruktiv zu sein, als dass sie die Differenzen, die da sind und auch wehtun, erst einmal zurückstellen und um voranzukommen, mal mit den Dingen anfangen, wo man gemeinsame Interessen hat. Und das ist sozusagen, während wir das so prinzipieller sehen, mit allen Vor- und Nachteilen, der ist gut und der ist böse. Wir sind aber in Europa mit dieser Haltung jetzt in einer Situation gekommen, wo wir uns, ob aus guten Gründen oder nicht und ob wir schuld sind oder nicht oder wer auch immer schuld ist, wir sind jetzt mit China im Clinch, mit Russland im Clinch und mit den USA im Clinch. Und das kann sich natürlich eine Wirtschaftsregion, die, was sind das jetzt, 14% an der Weltwirtschaft, 5-6% der Bevölkerung, das kann sich, das können wir uns nicht leisten, auch wenn wir ein großer Markt sind, dafür sind wir zu klein. Wir brauchen Partner. Das ist schon mal klar. Also uns geht es jetzt ein bisschen so wie den Grünen in Deutschland. Ja, die haben ja auch gedacht mit ihren 12-14% und ihren guten Absichten und ihrer tollen Haltung könnten sie das ganze Leben in Deutschland auf den Kopf stellen, beziehungsweise in ihre Richtung durchaus mit guten Absichten zu beeinflussen. Und dann gab es aber immer mehr Leute, die gesagt haben, nee, wir wollen uns eigentlich gar nicht erzählen lassen, wie wir leben sollen. Wir wollen das selber entscheiden. Und plötzlich sind die Grünen in einer Situation, dass sie merken, sie können ihre Interessen eigentlich nur durchsetzen, wenn sie einen Partner haben oder auch zwei, wie in der letzten Regierung. Jetzt sind die Partner weg und damit sind die Grünen wirkungslos. Und ein bisschen, ja, der Vergleich hinkt und da können auch viele widersprechen, aber ein bisschen ist Europa für die Welt, was die Grünen für Deutschland sind. Einfach nur, um es so zu verstehen, was da abgeht. Das heißt, wenn wir nicht kompromissbereit sind, wenn wir keine Partner suchen, dann werden wir auf Grund laufen. Und wir hatten die letzten Jahrzehnte eine sehr komfortable Situation, dass wir die Energie billig aus Russland bekommen haben, die Sicherheit aus den USA und die Produkte preiswert aus China. Und jetzt sind wir sozusagen kurz davor, also bei China läuft es ja faktisch noch, aber jetzt sind wir kurz davor, dass uns zwei, wenn nicht alle drei Säulen sozusagen einbrechen. Und das ist zu viel. Das schaffen wir nicht.
Aber
und deswegen müssen wir uns überlegen, wo gibt es Partner in der Welt? Was ist das geringere Übel? Ja, wo gibt es sozusagen mehr oder weniger Verlässlichkeit? Können wir nochmal zurück zu den Amerikanern? Wird der Trump sich einpendeln? Ja, gerade ist er von G7 abgereist. Gibt es Frieden mit Russland? Gibt es Versöhnung mit Russland? Ist das überhaupt denkbar? Im Moment nicht. Müssen wir weiterhin Sanktionen gegen China haben? Müssen wir als Europäer betonen, dass wir Rivalen zu China sind? Oder ist das nicht vielleicht, überschätzen wir uns da nicht vielleicht ein bisschen, selbst auf europäischer Ebene? Und ich würde den Begriff Rivalen eigentlich überhaupt nur weltweit zwischen China und den USA benutzen. Und wir sind eben gleichzeitig Wettbewerber und Partner zu China. Und es hängt schon auch ein bisschen von uns ab, wie geschickt wir uns anstellen in diesem Spannungsverhältnis. und wie geschickt wir dafür sorgen, dass wir unsere Interessen durchsetzen können. Nur mit allen Anlegen, selbst wenn es aus guten Absichten und moralisch hehren Gründen ist, das geht leider nicht.
Lass uns zum Handelskrieg kommen. Wir können gleich noch vielleicht das Europa nochmal anreißen. Wer hat sich denn jetzt aus deiner Sicht durchgesetzt? Trump oder Xi?
Naja, also ich sag mal, wer hat denn nachgegeben? Das ist ja ziemlich offensichtlich, nämlich Trump. Also Trump hat den Leidenswillen der chinesischen Regierung und vielleicht auch der chinesischen Bevölkerung unterschätzt. Und
aber es gibt ja jetzt dann, schon ordentliche Zölle gegen China. Da ist ja schon einiges übrig.
Ja, es gibt ordentliche Zölle, aber halt nicht die Zölle, die vorher da im Raum standen. Da haben die Chinesen ganz geduldig gewartet, bis der Trump wieder vom Baum geklettert ist sozusagen. Und wir haben jetzt hier auch ganz klar gesehen, dass es, wo die Bargaining Power, wo die Verhandlungsmacht der Chinesen liegt, nämlich bei den seltenen Erden. So, da haben sie ja jetzt auch nachgegeben seltene Erdenkäufe aus China werden wieder schneller abgewickelt, aber die Lizenzen gelten auch nur für 6 Monate. So, also da ist jetzt schon, also um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, ist jetzt schon die Balance of Power deutlicher sichtbar, als das vor 4-5 Monaten war.
Aber wir sprechen natürlich, das ist immer natürlich auch die westliche Brille, wir sprechen ja immer erstmal die Probleme, die es geben kann für Europa, natürlich dann auch für die Amerikaner, leere Regale, es kommt nichts mehr aus China. Aber China war doch schon auch nervös, oder? Wenn man jetzt mal die andere Brille aufsetzt, also da wurde ja auch viel berichtet, dann da müssen die Fabriken dann schließen. Und bei der Recherche sind mir auch interessante Sachen untergekommen, der sogenannte Yiwu-Markt, also 75.000 Verkaufsstellen. Und die Privatunternehmen sind da ja richtig unter Druck gekommen, weil die ja nur vom Export abhängig sind. Da hat sich dann, wenn wir es mal polemisch ausdrücken, der ein oder andere Parteibonze in China dann auch mal vor Ort gezeigt und ist durch die Buden, an den Buden vorbeigelaufen, weil da schon auch Druck auf dem Kessel war, oder? Also das ist schon auch, da sind schon, haben beide ordentlich was zu verlieren, oder?
Naja, also erstmal ist bei beiden Druck auf dem Kessel, selbstverständlich. Und auch die Chinesen sind nervös, vor allem was die Politik gar nicht kann, ist diese Unzuverlässigkeit, diese Planbarkeit. Aber am Ende muss man auch sehen, und das hat die Chinesen dann vielleicht relativ gesehen etwas cooler gemacht, geht es um 10-12% des gesamten chinesischen Handels. So viel ist der Anteil der USA nur noch. Der war mal sehr viel höher. Weitsichtig haben die den systematisch runtergefahren. Und dann, wenn es mal hart auf hart geht, ist es natürlich einfacher, für diese 10% oder 12% andere Kunden zu finden. Das kann man auch schön über den Preis regulieren, als es für Donald Trump es ist für Donald Trump viel, viel schwieriger, eigene neue Produktionskapazitäten im Land aufzubauen. Also diese beiden Vorgänge, das muss man schon ganz nüchtern sehen, die kann man natürlich, die sind nicht gleichwertig. Das ist für die Chinesen viel einfacher. Für den Trump, muss man sagen, ist es an vielen Stellen fast unmöglich, weil es die Facharbeiter nicht mehr gibt. Jetzt könnte man sagen, man bringt vollautomatisierte Fabriken, die gibt's ja schon auch in der Autoindustrie, Dark Factories. Nur dann ist ja niemandem geholfen, weil dann werden die Autos zwar in den USA hergestellt, aber es gibt keine Arbeitsplätze dadurch. Das heißt, die Umsetzung, die Zurückholung der Industrie ist für Trump natürlich ein viel, viel schwieriger Prozess als für die Chinesen, wenn es hart auf hart kommt, neue Absatzkunden zu finden. Und da ist schon eine Imbalance, die es den Chinesen gestattet, doch bei aller Nervosität etwas cooler zu bleiben. Und so ist es dann ja auch gekommen. Er ist zurückgerudert.
Ist für China Donald Trump, auch wenn es echt erstmal blöd klingt, sogar ein Jackpot, ein Gewinn. Also auf der einen Seite, man hat Gegner von außen, man, ich habe auch angeblich so, der Ostwind besiegt den Westwind, so die Mao-Parolen sind anscheinend auch wieder so ein bisschen da. Also man rottet sich so ein bisschen zusammen gegen den Westen. Auf der anderen Seite kriegt man aber auch so einen Tritt in den Hintern, dass man sich vielleicht um die Privatwirtschaft mehr kümmert, was ich gerade schon angesprochen habe. Also ist das vielleicht sogar, wie für Europa auch, du hast es ja selber gesagt, Trump muss man für eins dankbar sein, er zeigt Europa die Schwächen auf. Ist das vielleicht für China und Europa unterm Strich sogar ein Segen, dass man ein bisschen bei den Schwächen in die Gänge kommt? Segen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber...
Ja, es ist...
Weckruf.
Ein Weckruf, es macht sehr vieles schwieriger. Es ist erstmal unangenehm. Weil es im Grunde aus der Ferne auch aussieht wie das Rudern eines untergehenden Schwimmers sozusagen, das um sich schlagen. Das heißt, man überlegt sich dann schon hier, wie sieht denn die USA in 5 oder 10 Jahren aus, wenn man auch mal anschaut, was da an der Westküste passiert im Moment an Unruhen. Das heißt, und da ist es jetzt nicht so, dass man sich hier die Hände reibt und sagt, wie schön, sondern man macht sich Sorgen über eine zunehmende Unkalkulierbarkeit. Das ist so. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich schon, dass zum Beispiel die Sanktionen gegen die Chinesen im Chip-Bereich dazu geführt haben, dass sich der Staat und die Privatunternehmen jetzt dann besonders angestrengt haben. Und Huawei jetzt in den letzten Smartphones dann schon einen Chip drin hat, der wahrscheinlich noch eine Generation zurück ist, wo sie aber durch pfiffige Verfahren, da geht es um die Frage, wie oft man beschichtet, mit pfiffigen Verfahren im Grunde dann an diese Chips rankommen. Die sind da ein bisschen teurer, weil natürlich die Fehlerquote bei diesen Beschichtungsverfahren höher ist. Aber man merkt, dass solche Sanktionen dazu führen, dass sich die Leute zusammenreißen, zusammenhalten und, ich sage mal, die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen. Das ist sicherlich ein Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, dass Chinas Nachbarn, wenn sie denn stark schwanken zwischen den Stärken und Schwächen Chinas, dass sie vielleicht angesichts der zunehmenden Unsicherheit in der USA stärker dazu neigen, mit China zu kooperieren. Aber jetzt zu sagen, hier die chinesische Politik und die Chinesen sitzen also lachen ihrem Sessel und können es vor Glück kaum fassen, dass es einen Donald Trump gibt, so ist es natürlich nicht, weil alles wird schwieriger. Mhm. Nicht nur für die Europäer, sondern auch die Chinesen. Ich kann mich auf Vereinbarungen nicht verlassen. Ja, das, was gestern richtig war, ist heute falsch. Jeden Morgen kommt was anderes. Und das ist natürlich auch für so eine aufsteigende Weltmacht eher eine Belastung als ein Segen.
Von außen wirkt das ja immer natürlich sehr geschlossen, aber was ich auch interessant fand, dass die Disziplinarkommission im letzten Jahr 889.000 interne Verfahren gegen Parteimitglieder in China eröffnet hat. Wie gefestigt ist denn das Ganze, beziehungsweise da scheint ja Unzufriedenheit da zu sein?
Ja, na, selbstverständlich ist Unzufriedenheit da. Und die Unzufriedenheit ist auch deutlich sichtbarer als noch vor 5 oder 10 Jahren. Und das hat aber damit zu tun, dass China in einer Übergangsphase ist, nämlich in der Übergangsphase von Fabrik der Welt zur Innovationsmacht und in einer Übergangsphase, in der die Bevölkerung in den Küstenregionen durchaus auch immer selbstbewusster wird und immer weniger selbstverständlich das macht, was die Partei und die Regierung verordnen. Mhm. Also um es so ganz knapp zusammenzufassen, die Konsumenten und die Investoren, und das war jetzt keine koordinierte Bewegung, sondern die sind unzufrieden und sind eines Morgens aufgewacht und haben festgestellt, der Staat kann mich ja zu viel zwingen und die Partei aber eben nicht zu konsumieren und zu investieren. Und da hat er dann plötzlich seine Verhandlungsmacht entdeckt. Und das hat, diese Verhandlungsmacht, diese neue Verhandlungsmacht ist auf eine völlig unvorbereitete Regierung getroffen, die eben früher gewohnt hat, dass sie mit Geld dann den Motor angeschmissen hat, wieder abgedreht, in die Richtung geschoben, in die andere Richtung geschoben. Jetzt muss das alles verhandelt werden. So, und das macht natürlich Politik auch in einem Einparteienstaat komplexer. Und in dem Moment, wo jetzt die Konsumenten und die Investoren verhandeln wollen und sagen, das passt mir nicht, das finde ich besser, der Staat soll dies machen, soll das machen, kommen natürlich auch innerhalb der Partei die Kräfte ins Rutschen, weil diese ganzen gesellschaftlichen Gruppen ja in dieser Partei vertreten sind. Und damit wird natürlich auch innerhalb der Partei das Klima rauer. Und bei diesen Disziplinarverfahren geht es eben zum einen um simple Korruption. Das ist absolut richtig, dass man die bekämpft und die Leute auch verurteilt. Zum anderen werden da natürlich aber auch Leute aus dem Weg geräumt, die vielleicht eine Position vertreten haben, die der Partei auf die Nerven geht. Und das große Problem ist in einem Staat, in dem es jetzt noch nicht diese rechtsstaatliche Transparenz gibt, vor allem nicht bei diesem Thema, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also ist das jetzt ein Korruptionsfall oder war der einfach aus der Sicht der Regierung aufmüpfig und vielleicht aus der Sicht der Bevölkerung aufrecht und ist trotzdem bestraft worden. Das heißt, das wird alles komplexer. Man darf sich das nicht vorstellen, wenn man von einer Diktatur, und das steht ja in der Verfassung, Diktatur des Proletariats, spricht, dass da jetzt einer oben sitzt und das alles einfach so entscheiden kann. Die Zeiten sind vorbei und ich glaube, Xi Jinping, der Präsident, der träumt davon, so mächtig zu sein wie Mao Zedong. Aber dafür ist die Gesellschaft schon modern, schon zu wohlhabend, zu heterogen, als ob eine solche Situation sich auch mit viel Überwachung und mit viel Ideologie nochmal herstellen ließe. Dieser Zug ist abgefahren.
Um das Thema Handelskrieg abzuschließen, Frank, wie wild ist das aus deiner Sicht wirklich? Es ist natürlich viel Säbelrasseln, viel Show, da werden Maximalforderungen aufgestellt, dann einigt man sich doch irgendwie wieder, wenn man auf die Frachten geschaut hat, zuletzt auf die Schiffe, die von Shanghai nach L.A. und New York fahren, dann ging das sehr, sehr schnell wieder hoch. Jetzt sind wir wieder auf dem Niveau von Dezember. Also ist es aus deiner Sicht ernst oder ist es dann doch mehr Show als wirklich große Gefahr für die Weltwirtschaft?
Also es ist natürlich ernst. Es ist deswegen ernst, weil man nicht weiß, wenn man sich geeinigt hat, wie lange die Einigung hält. Mhm. Aber, und das finde ich, unterschätzt man in der Diskussion ein bisschen, es ist natürlich nicht das Ende des Welthandels. Man unterschätzt in Europa vor allem, wie tief die Welt schon miteinander verwoben ist. Und dass zum Beispiel der Handelskrieg an dem Tag zu Ende ist, an dem der einfache Amerikaner bei Walmart keine Produkte mehr bekommt oder Produkte, die doppelt so teuer sind. So, das überlebt ein Donald Trump politisch nicht. Und deswegen muss man schon sagen, das ist zwar ernst, aber es kommt jetzt nicht alles zum Erliegen. Und auf der anderen Seite haben die Chinesen den Binnenmarkt ganz stark gestützt und eben mit dem Ziel, so unabhängig wie möglich vom internationalen Handel zu werden. Aber es hat sich halt gezeigt, dass diese Abhängigkeit doch noch sehr groß ist mit einem Rekordhandelsbilanzüberschuss von 1.000 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Dass man jetzt auch nicht so einfach sagen kann, und das wurde ja bei Covid dann auch mal so ein bisschen durchgespielt, was passiert denn jetzt, wenn wir auf uns alleine gestellt sind? Mhm. Ja, das reicht nicht. So, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir haben es hier mit gegenseitigen Abhängigkeiten zu tun, die sich kurzfristig nicht dramatisch verändern lassen. Langfristig schon eher. Wobei es, wie gesagt, für Donald Trump schwieriger ist als für die Chinesen. Also die Chinesen können eher einen Binnenmarkt ausbauen, als dass es Donald Trump schafft, die Produktion wieder in die USA zurückzuholen. Aber deswegen wird nicht alles zusammenbrechen, sondern es wird so weitergehen wie bisher. Die Spannungen werden bleiben. Der eine wird wieder rufen, das reicht nicht. Der andere wird sagen, das ist unfair, dann setzt man sich irgendwie zusammen und findet einen Kompromiss, weil man am Ende halt doch zusammenarbeiten muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil man dann, ich sage mal, etwas entspannter in solche Verhandlungen reingeht und später dann zu Kurzschlussreaktionen neigt, als wenn man von vornherein glaubt, jetzt ist alles zu Ende.
Aber du würdest schon sagen, China sitzt am längeren Hebel. Vielleicht
China
nicht am längsten, aber am längeren.
Wahrscheinlich, ja. Ja, China hat einen leichten Vorteil. Schon alleine deswegen, weil die USA den Eindruck macht, als ob sie in einer Abstiegsbewegung ist. Da kann man sich ja, muss man sich ja nur auch die langfristigen Entwicklungen angucken. Der Anteil der USA in der Weltwirtschaft war ihren Höhepunkt in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre schon erreicht. Seitdem sinkt der Anteil der Weltwirtschaft an der Weltwirtschaft. Jetzt ist es sozusagen, geht es nochmal etwas dramatischer nach unten. Das heißt, die USA ist in einer Abstiegsbewegung. Ich glaube, da tut man den USA nicht Unrecht, wenn man das so objektiv behauptet. Und China, trotz aller Stockung, trotz aller Probleme, ist in einer Aufwärtsbewegung. Und sozusagen, der in der Aufwärtsbewegung ist, ist immer im Vorteil. Ja. Mhm. Als der darum kämpfen muss, dass bestimmte, wenn in den USA geht's ja schon darum, dass man bestimmte Wohlstandsstandards überhaupt gehalten bekommt. Jetzt im Durchschnitt des Landes. In China geht's immer noch darum, einen relativ niedrigen Standard, nämlich auf dem Niveau von Bulgarien, dann sozusagen hochzufahren. Oder wenn man das misst an 1000 Autos pro Einwohner, dann sind die Chinesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 350. Wir sind irgendwo bei 600 oder 700. Die Amerikaner sind bei über 800. Das heißt, da sieht man, da ist noch sehr, sehr viel Spiel nach oben. Und das Dritte ist, es ist ja eine Tendenz in Asien, das kann man auch so zusammenfassen, trotz der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Pakistan und Indien, der Probleme zwischen Indien und China, wenn man einen Trend erfassen müsste, dann würde man sagen, der Trend geht eher dazu, dass sie enger zusammenarbeiten, Stichwort ASEP, Stichwort ASEAN, als dass sie sozusagen auseinanderdriften. Und da bin ich mir bei den Nachbarn der USA und bei den Alliierten der USA nicht so sicher.
Jetzt gibt es ja auch viele Diskussionen um den Dollar, da machen sich einige Sorgen. Der ist natürlich immer noch bockstark und immer noch die Weltreservewährung, das ist keine Frage. Trotzdem ist die Frage, hält das, wie lange hält das? Jetzt wird ja auch in China an einem neuen Zahlungssystem CIPS gearbeitet. Also was ist da alles los aus deiner Sicht gerade und wie wird sich das entwickeln?
Also erstmal ist klar, der globale Süden, der inzwischen wirtschaftlich und personell, hätte ich fast gesagt, und von der Bevölkerungszahl die Mehrheit stellt, der globale Süden möchte, dass das Monopol des US-Dollars zu Ende geht. Einfach weil es teuer ist, weil es umständlich ist und weil der globale Süden mit gewissem Recht sagt, wenn es da einen Weltwährungswettbewerb gibt, ist das für alle besser. Dem kann man jetzt auch nicht widersprechen. Das ist sozusagen die eine Position. In der Formulierung dieser Position rückt man auch eher enger zusammen. Die andere Frage ist, wie schnell sowas geht. Und da muss man schon realistisch sein. Also eine neue Weltwährung kriegt man nicht von heute auf morgen. Da gibt es noch sehr viele Hürden.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Go to Wix.com.
Bei dem Euro würde ich jetzt mal sagen, der hat jetzt wahrscheinlich seine Chance verpasst, sondern das politische Spiel, das finanzpolitische Spiel findet jetzt im globalen Süden statt. Doch auch da ist die Frage, gibt es eine BRICS-Währung, gibt es einen Außen-Yuan, einen chinesischen Yuan, der international gehandelt wird und dann eine Weltwährung wird, weil der Yuan ja nicht international konvertibel ist. Wird es eine neue Goldwährung geben? Ja, wir vergessen ja auch, wir sagen immer, frei konvertibel ist ein Muss, aber wir vergessen dabei, dass der US-Dollar bis in die 70er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht frei konvertibel war, sondern an einen Goldstandard gebunden war. So, das könnte man sich jetzt auch vorstellen. Nur, ich sage mal, da sind sehr viele unterschiedliche Länder kochen damit. Und deswegen bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, also in 2-3 Jahren ist da schon eine neue Weltwährung zu sehen. Was aber passiert, und das ist durchaus etwas, was man im Blick halten sollte, zum Beispiel über 50% des Handels von China mit der Welt wird nicht mehr mit dem über einen US-Dollar abgewickelt, sondern mit anderen Währungen. Und ich sage mal, wenn dann die Ölländer immer stärker sich mit BRICS assoziieren, was ja der Trend ist im Moment, dann wird man auch nicht mehr vom Petrodollar sprechen. Dann ist auch das zu Ende, zumal inzwischen ja die Amerikaner nicht mehr der größte Kunde der Öllieferanten, Produzenten im Mittleren Osten ist, sondern der größte Wettbewerb. Das heißt, auch da haben sich die Schwerpunkte verändert und da entsteht auch eine Schwerkraft, dass die ölproduzierenden Länder im Mittleren Osten sagen, na ja, warum nicht eine zweite Währung, die einfach günstiger und praktischer für uns ist und nicht günstiger und praktischer für den Westen oder man muss sagen, am Ende für die USA.
Frank, lass uns abschließend noch ganz kurz über China sprechen. Vielleicht noch ein paar spannende Insights. Also vielleicht fangen wir mal ganz kurz mit der allgemeinen Wirtschaft an. Ich würde das mal nennen, wenn man auf die Zahlen immer schaut, ein Feuerwerk, der Widersprüche. Also es gibt positive Überraschungen, negative Überraschungen, positive Überraschungen, negative Überraschungen. Wie läuft es denn gerade? Gerade du hast es vorher gesagt, man kann den Verbraucher nicht zum Konsum zwingen. Jetzt hoffen wir ja alle, dass in China wieder mehr konsumiert wird. Wie läuft es gerade in der chinesischen Wirtschaft?
Na, es läuft halt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut, genau wie du sagst. Ja, und es ist natürlich, ich sage mal, die geopolitischen Entwicklungen sind natürlich auch jetzt kein Stimmungsaufheller, vorsichtig formuliert, sondern schaffen eher eine Situation, wo man jetzt sagt, da bin ich etwas vorsichtiger. Die Sparreserven sind ja da, sind auch viele Gemeinden sind auf Grund gelaufen, jetzt auch, weil sie keine Grundstücke mehr verkaufen können. Und da gibt es auch Menschen, die jetzt auch nicht mehr sich frei aussuchen können, ob sie Geld ausgeben oder nicht, sondern kein Geld mehr haben. Aber generell spricht man doch sehr von hohen Familiensparreserven. Und ich sehe da jetzt leider im Moment keinen Befreiungsschlag, sondern weiter ein Wursteln. Das Einzige, wo ich sagen könnte, dass könnte exponentiell die Entwicklung hebeln zugunsten eines Aufschwungs, ist die Innovationskraft, die sich entfaltet. Also wenn man jetzt, wir haben ja über die Autoindustrie gesprochen, aber das Gleiche gilt für die Medizinindustrie, für viele Bereiche, für Züge, die vielleicht bald so schnell fahren, wie Flugzeuge fliegen. Das hat ja auch alles volkswirtschaftliche Effekte und da müssen wir damit rechnen, dass die Chinesen eine Kraft entwickeln, die eben dazu führen, wie bei BYD jetzt, BYD hat eine Marktkapitalisierung, die viel kleiner ist als Tesla, richtig, aber so groß ist wie die von BMW, VW und Mercedes zusammen, die jeweils etwa 50 Milliarden haben und BYD, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist bei 150 Milliarden. So. Das ist ja etwas, wir sagen das so selbstverständlich. Wenn ich vor 10 Jahren gesagt hätte, dass das passiert, hättest wahrscheinlich auch du mich für verrückt erklärt. Dann hätte es gesagt, das ist aber ein pro-chinesischer Spinner. Ja, jetzt ist es da. Jetzt gehen wir zur Tagesordnung über, sagen, na ja.
Ja. War ja klar.
So, nein, da, ja, war ja klar. Ja,
Hindsight-Bias, ja klar.
Genau, genau. Und ich würde nochmal sagen, damit haben wir das Gespräch auch begonnen. An der Stelle müssen wir richtig wachbar sein. Und da ist wachsam sein. Und da ist noch unglaublich viel an Entwicklungspotenzial drin. Ja, wenn man mal überlegt, da kommt ein ist ja im Grunde ein Zulieferer wie Huawei, ja, das ist am Ende sowas wie Bosch, aber mit dem Unterschied, dass die Leute nicht ein Auto kaufen, weil da Bosch Know-how drin ist, aber in China ein Aito kaufen, weil da Huawei Know-how drin ist. So, da entstehen also ganz neue Geschäftsmodelle irgendwo zwischen Autohersteller und Zulieferer. Man kann also schon sagen, es ist der mächtigste Zulieferer in der Autoindustrie. So, und das hat natürlich Folgen. Und die sind nach einem Jahr auf dem Markt, einem guten Jahr auf dem Markt und ein bisschen Irrungen und Wirrungen, haben sie 400.000 Autos da rumfahren und sind Marktführer beim autonomen Fahren. So, aus dem Stand. Warum? BMW hat etwa 1.000 Ingenieure auf dem autonomen Fahren und Huawei hat 4.500. Und haben natürlich den Vorteil, dass sie viel dichtere Datensätze bekommen in dem Chaos hier in China, als wir, die wir das lange erproben in den USA oder in Europa. So, da ist ein unglaubliches Wachstumspotenzial drin. Oder ich weiß jetzt halt nicht, wie schnell geht das, wie schnell wird das sichtbar? Wie ist das zu gewichten gegenüber den Nachteilen? Wie gesagt, dass die Investoren und Konsumenten mal ein bisschen das Vertrauen in die Regierung verloren haben, vielleicht auch ein bisschen mehr und jetzt verhandeln wollen.
Frank, da eine Frage dazu.
Ganz schwierig.
Die Stimmung müsste doch eigentlich bombastisch sein. Also jetzt hatten wir DeepSeek Anfang des Jahres. Gut, jetzt muss man vielleicht bei China immer mal ein bisschen kritischer sein und vielleicht ein bisschen was abziehen, weil man nie das jetzt vielleicht so... Aber selbst dann, da passiert viel. Jetzt können die Chinesen tolle Autos bauen auf einmal oder voll wettbewerbsfähig, erobernder Europa. Was du hast gerade gesagt, vor 10 Jahren hätte man dann noch gesagt, naja, wer will denn ein Auto aus China haben? Da müsste doch eigentlich die Stimmung gut sein, da müssten doch Arbeitsplätze geschaffen werden. Man sieht immer die chinesischen Städte, da ist Hightech, da ist doch so viel im Gange. Also wie kann denn da eigentlich die Stimmung schlecht sein? Beziehungsweise da müssten doch die Leute vielleicht nicht euphorisch sein, aber doch zumindest optimistisch, oder? Also das ist ja so fast, wenn man so von außen drauf blickt, eigentlich so bei uns so, passt schon.
Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn ein Vater seinem jugendlichen Sohn oder seiner Tochter sagt, es geht dir doch eigentlich gut. Die wollen halt was anderes und wollen sich im Grunde absetzen, wollen was Eigenes machen, haben eigene Vorstellungen, wollen nicht mehr sagen, das tun, was die Eltern wollen. Kann man sagen, China ist in der Pubertät. Ja,
verstehe.
Und dann nützt es nichts, wenn der Vater sagt, aber wir haben doch ein tolles Haus und 2 Autos in der Garage und der Vater hat gerade Gehaltserhöhung bekommen, ja, sondern das ist eben jetzt ein Teil dieses Entwicklungsprozesses, dass die Leute skeptisch sind und dass sie eben mehr mitentscheiden wollen und sich nicht mehr alles vorgeben wollen, obwohl vielleicht das eine oder andere durchaus richtig war, was vorgegeben wurde. Und deswegen hat man einerseits dieses Gefühl, und da haben wir wieder eine Ambivalenz, dieses Gefühl, jetzt ist China eigentlich wieder am Anfang der Zeit, wo es schon mal war, nämlich eine innovative Weltmacht. Bis 1820 hatte ja China noch 30% Anteil an der Weltwirtschaft. Jetzt sind es 18. Man ist also am Anfang, dass man wieder da ist, wo man mal war. Und gleichzeitig hat man halt neue Bedürfnisse, will mehr mitreden, hat andere Vorstellungen, möchte nicht so bevormundet werden. Und das sind halt 2 widerstreitende Prozesse. So, und das ist etwas, wo man dann, ich würde sagen, eben nicht seriös sagen kann, was kommt denn dabei raus, wenn sich die beiden Prozesse, diese beiden Stimmungen aneinander reiben. Aber ich glaube, es ist schon mal sehr, sehr viel, man ist schon mal einen riesigen Schritt weiter, wenn man versteht, dass es diese beiden Prozesse gibt. und dass China eben nicht schwarz und weiß ist und sondern in diesen Ambivalenzen, in diesen Widersprüchen austariert werden muss. Und jetzt müssen wir halt mal sehen, sozusagen, die beiden Bewegungen gibt es, wie die sich in Zukunft austarieren. Ich sag mal, an der Börse ist man da sicherlich gut aufgehoben, wenn man sich, wenn man schaut, was, wo Innovationen durch die Decke gehen, wo Autofirmen, aber nicht nur Autofirmen, jetzt gelistet werden. Da sind einige neue Listings da. Also ich glaube, da ist an der Börse ist sicherlich diese bei den Innovationsfirmen ist sicherlich diese Auftriebsbewegung stärker. Nur wenn es dann in die Breite geht, in den Konsum, wahrscheinlich auch nur eine weite Immobilienindustrie, da wird es halt schwierig. Da hat man wahrscheinlich noch eine Weile mit Stagnationen, muss man noch mit Stagnationen rechnen, dem einen oder anderen Einbruch von einem oder dem anderen Unternehmen, das sich übernommen hat. Ich würde es gerne einfacher machen, aber es ist ein großes Land mit 1,4 Milliarden Menschen und da gibt es halt widersprüchliche Entwicklungen und uns ist nicht geholfen, wenn wir diese Widersprüche ausblenden und sagen, China ist nur gut oder China ist nur schlecht. Das bringt nichts.
Beim Thema Auto kommen wir langsam zum Ende. Noch ganz, ganz kurze 5 Minuten gibst du mir hoffentlich noch, Frank. Bei dem Autothema ist wahrscheinlich brutal, wie viele da gerade reindrängen, oder? Da muss man auch aufpassen. Da werden sich sicherlich einige durchsetzen, da werden aber auch viele wahrscheinlich hinten runterfallen, oder? Das ist ja gerade ein Thema in China wahrscheinlich, was brutale Anziehungskraft hat.
Ja gut, ich meine, also da gibt es Zahlen, da ist die Rede davon, dass 170 Player im Markt sind. Realistischer ist wahrscheinlich eine Zahl dicht unter 100. Das ist aber Teil des Spiels und auch Teil der chinesischen Politik, dass man erstmal so viel wie möglich antreten lässt und sie in eine Wettbewerbssituation bringt, damit sie sich auch wirklich anstrengen. Und natürlich wissen 2/3 der Firmen, dass sie es nicht schaffen werden und spekulieren im Grunde dann schon auch darauf, dass sie von einem übernommen werden und dann auch sozusagen rausgehen. Oder sind im Grunde schon dabei, die Flügel zu strecken. So, das Drittel, selbst in dem Drittel, dass es noch glaubt, dass es schaffen wird, werden die meisten auch werden die auch nicht überleben. Und ich schätze mal, wenn es am Ende 7, 8, 9 Player geben wird, dann ist das wahrscheinlich sozusagen, dann hat sich das realistisch austariert. Das Problem ist nur, dass man in Deutschland dann oft sagt, ja, das ist ja, die werden ja alle pleite werden und das ist nicht nachhaltig und Klammer auf, deswegen müssen wir uns nicht anstrengen. Ja, die chinesische Autoindustrie zerlegt sich selber. Das ist natürlich nicht der Fall, weil die stärksten Player, also da gehört sicherlich BYD dazu, die jetzt eben deswegen auch die Preise gesenkt haben. Die starken Player wollen jetzt die schwachen Player töten, damit sie sie oder schwächen, damit sie sie übernehmen können. Und am Ende werden natürlich die großen, die verbleibenden 9, werden natürlich die Produktionsvolumen der anderen aufkaufen und werden dann natürlich noch viel günstiger Autos produzieren können. Die einzige Hoffnung, die wir als deutsche Autohersteller dabei haben, ist, dass wir in diesem Konsolidierungsprozess vielleicht selbst auch das ein oder andere Schnäppchen machen können. Und damit in der Lage sind, vielleicht einen Partner zu finden, der dann mit uns gemeinsam noch überleben kann und der uns in die Lage versetzt, also Autos anbieten zu können, die technologisch auf Höhe sind. Nur, auch da muss man wieder sagen, die Kriegskasse ist natürlich bei den chinesischen Unternehmen viel gefüllter. Die chinesischen Staatsbanken sind natürlich viel eher bereit, dafür Kredite zu geben, als das in Europa der Fall ist, wo wir eigentlich in der gesamten Autoindustrie mit zum Teil zweistelligen Gewinneinbrüchen leben müssen. Und da ist der Boden auch noch nicht in Sicht. Also wir stehen am Anfang einer Konsolidierungsphase. Die wird aber, wie das immer so ist, die Starken stärker machen und dafür sorgen, dass die Schwächeren dann einfach verschwinden.
2 kurze Fragen habe ich noch. Erste Frage. Was war denn dein letzter Wow-Moment in China, so innovationstechnisch, wo du gesagt hast, wow, das gibt's doch nicht. Wir leben wirklich schon in der Zukunft. Gab's da was? Du hast vorher schon die Dark Factories angesprochen, die sind ja wohl schon
die Dark Factories,
Normalität,
das ist schon
in China,
sehr spannend.
Oder?
Ja, also sie gibt es im Alltag, sie sind natürlich noch nicht in der Mehrheit, aber eine Fabrik zu sehen, wo auch die Endfertigung automatisiert ist. Beim Rohbau sind wir ja auch schon sehr stark automatisiert. Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich den tiefgreifendsten Eindruck hat, neben dem autonomen Fahren, das habe ich schon erzählt, hat im Grunde mein erster Flug mit einer autonom fliegenden Passagierdrohne.
Ah, bist du schon geflogen?
Ja, ich bin inzwischen geflogen. Dann in so einem Ding zu sitzen, das wir eigentlich über Jahrzehnte nur aus Fifth Element und anderen Filmen kennen. Und das wird dann Wirklichkeit und hat jetzt auch eine Alltagslizenz bekommen. Dass die Dinger, die Zweisitzer, können also jetzt im Alltag benutzt und gebucht werden in Südchina. Das ist schon beeindruckt. Da hat man schon so das Gefühl, da ist man jetzt wirklich, da ist man live dabei, wenn Technikgeschichte geschrieben wird.
Geht das dann per App? Wie kann man sich das vorstellen? Also, oder?
Das geht per App und dann kann man die buchen und es gibt dann natürlich spezielle Landestationen. Das ist noch nicht so, als ob da jeder selber kreuz und quer rumfliegen kann. Aber man, es ist dann für zwei Personen, da ist kein Pilot mehr drin, auch kein Steuerknüppel. Hm. Kein gar nichts, auch kein Notknopf, sondern hat man einfach einen Monitor. Man hat eine Kamera, wo man von einem Schaltraum sozusagen, Steuerraum, dann auch beobachtet werden kann. Es kann ja mal sein, dass einer ohnmächtig wird oder so. Aber ansonsten ist das vollautomatisch, also vollautonom, fliegt diese Drohne dann von A nach B und liegt, wie wir das von den Fotodrohnen auch kennen, liegt viel, viel ruhiger in der Luft als ein Hubschrauber, der ja ständig sozusagen dreidimensional austarieren muss.
Mhm.
Und das war schon, also erstmal natürlich kurz mal mulmig, aber dann schon ein sehr, eigentlich ein angenehmes Gefühl, wenn man dann überlegt, also ich lande in Shenzhen am Airport und kann dann statt in anderthalb Stunden in 15 Minuten zu meinem Hotel fliegen, lande dort auf dem Dach, in der nächsten Drohne kommt das Gepäck hinterher, dann ist das schon ein Fortschritt, der natürlich auch den Straßenverkehr entzerrt, allerdings mit einem Nachteil, bei den E-Autos ist die Stadt ja leiser geworden. Durch die Propeller.
Die kleinen Drohnen sind ja schon furchtbar laut.
Drehgeräusche der Propeller, die kriegt man physikalisch auch kaum weg. Da kann man sicherlich noch Nuancen verbessern. Motorgeräusche gibt's ja keine, weil es auch E-Drohnen sind. Aber dadurch wird die Stadt schon wieder ein bisschen lauter. Das ist natürlich ein Nachteil. Und da muss man jetzt mal sehen, das ist ja eine völlig neue neuer Wirtschaftssektor, der heißt Low Altitude Economy, also Niedrigflug Wirtschaft, kann man sagen. Und das ist natürlich schon etwas Spannendes. Also wenn etwas, was sozusagen, was nur in Filmen bisher, ja, also erster Film Metropolis, da flog dann irgendwann so eine Art Drohne dadurch, ja, aber Film aus den 30er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, des letzten Jahrhunderts. Und plötzlich wird das Alltag.
Von Fritz Lang ist das noch, oder? Oder wenn ich mich nicht täusche?
Ja, Fritz Lang. Genau. Das ist, und es wird Alltag und man hat auch das Gefühl, das ist jetzt nicht irgendwie nicht eine Entwicklungsvariante eines Spinners, sondern das ist ein Produkt, das kostet jetzt noch $300,000. Das wird aber in der Massenproduktion dann runtergehen auf $50,000-$60,000. Das macht erstmal einen sehr verlässlichen Eindruck mit seinen 16 Rotoren und 16 E-Motoren und zwei Batterien. Also das ist, da hat man so das Gefühl, ja, das wird sich etablieren. Und das ist schon sehr spannend.
Wie heißt die Firma, die das jetzt anbietet, oder gibt es da schon mehrere?
Die heißt Ehan.
Die kenne ich.
Ja, die sind auch an der Börse. Der Kurs ist noch nicht gelaufen. was natürlich wieder damit zu tun hat, dass eben ganz wenig Leute das erst benutzt haben und so richtig vorstellen, dass das funktioniert, kann man sich erst, wenn es selber benutzt hat. Wenn man es selber benutzt hat, aber wir haben jetzt die ganzen Lizenzen, da gibt es auch Wettbewerber, auch in der Autoindustrie im Übrigen. Also einige Autohersteller haben da schon jetzt Prototypen am Start. Und wichtig ist dabei eben, dass im Unterschied zu Europa, wo wir überhaupt nur Drohnen reguliert haben, aber auch nicht autonom fliegende Drohnen, das in China wieder anders ist. Da sind sie wieder einen Schritt weiter. Ja, und wir haben gerade Lilium und Volocopter beerdigt in den vergangenen Monaten. Mhm. Volocopter ist für 10 Millionen Schrott wert sozusagen aus der Insolvenzmasse dann an einen Chinesen gegangen und Lilium hat auch Konkurs angemeldet. Das waren eigentlich zwei Produkte, wo meiner Ansicht nach dann auch die Politik hätte sagen müssen, aus taktischen Gründen, um in der Industrie mitzuspielen, unterstützt man die über eine Durststrecke hinweg. Jetzt sind sie weg. Das heißt, wir sind überhaupt nicht aktiv bei den autonomen Drohnen, autonom fliegenden Drohnen, und bei den pilotierten Drohnen sind wir jetzt wieder aus dem Spiel. Ja, wieder ein Bereich, wo uns die Chinesen abhängen werden. Und das muss aufhören. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir als Freizeitpark für die Chinesen enden. Ja, und werden alle Trachten tragen und lustige Tänze aufführen, aber nichts mehr herstellen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir jetzt mal langsam anfangen, uns anzustrengen und die Herausforderung dieser neuen Wettbewerber anzunehmen. Wir haben die Wahl. Das ist ganz wichtig.
Frank, ich kann es nicht. Ich trainiere schon mal Schuhplatteln, dann kann ich, wenn du dann vorbeikommst in München, kann ich dann für dich tanzen.
Sehr gut.
Wenn's ja, so weiterläuft.
Ja, und wenn man ins Zillertal guckt, kann man damit auch gut Geld verdienen. Ne?
Ja, ich schule schon mal um. Ich werde schon mal fleißig trainieren. Beim nächsten Mal gibt es dann hier schon mal eine Kostprobe. Frank, herzlichen Dank dir.
Sehr gut. Sehr gerne. Ich sage einfach bis bald.
Bis bald. Alles Gute dir. Danke dir. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich finde sehr spannende Insights, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir freuen uns natürlich sehr auf eure Kommentare. Danke dir, Frank, nach China. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Ciao.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.